Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Anna Meyer, Redakteurin im Hauptstadtbüro der Zeit und Autorin des frisch erschienenen Buches Geld spielt keine Rolle. Werden wir auch noch drüber sprechen hier heute im Studio 9. Aber erstmal sage ich schönen guten Tag und herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, dankeschön.
Wir sagen guten Tag auch an alle, die uns natürlich jetzt gerade zuhören am Radio oder via Podcast bei unserem Blick auf die Themen des Tages. Wir sind gleich in Frankreich bei den Protesten gegen die Rentenreform. Aber Sie haben uns auch eine Nachricht mitgebracht aus Frankreich, passend zum Welttag des Wassers. Der ist nämlich heute. Eine Nachricht, dass in Südfrankreich seit 200 Jahren zum ersten Mal wieder eine Prozession für den Regengott stattfindet, weil es dort nämlich gerade schon wieder so trocken ist. Und Sie haben dazu gesagt, das ist eine Nachricht, die Sie verstört hat.
Ja, meine Kollegin Annika Jörres, die berichtet regelmäßig für die Zeit aus Frankreich und hat auch neulich schon einen Text geschrieben über die Winterdürre, die da in Südfrankreich herrschte. Und das fand ich schon vollkommen absurd, weil man ja denkt, im Winter regnet's, ne? Mhm. Aber es regnet nicht im Winter. Das ist die erste Fehlannahme. Und die Leute sind jetzt tatsächlich so verzweifelt über diese Dürre, über diese Zustände, dass sie ihre Ernte nicht machen können, dass sie sowieso nichts anpflanzen können, dass sie zu diesen Methoden greifen und denken, ja gut, vielleicht hilft's ja. Vielleicht so wie wenn man schwer krank ist und zum Heilpraktiker geht, hatte ich gedacht. Tja. Also diese Verzweiflung finde ich schon sehr, sehr arg.
Heute findet ja nach vielen Jahrzehnten, ich glaube seit 40 Jahren zum ersten Mal wieder eine UNO-Konferenz zum Thema Wasser statt. Und ich hätte jetzt gesagt, das ist ja natürlich der rationalere Ansatz, dass man da politisch verhandelt, was man tun kann, als jetzt für den Regengott zu tanzen. Aber dann dachte ich, bei der UNO bleibt einem ja manchmal auch nicht sehr viel mehr als der Glaube, dass es was wird.
Das ist, haben Sie schön gesagt, ja. Und vielleicht, die UNO ist natürlich auch für die Leute in Südfrankreich vermutlich sehr weit weg. Und letztendlich hat, ja, also die Vereinten Nationen haben ja keine Agency so richtig. Also die können viel verabschieden an Resolutionen, aber was bringt es dann letztendlich? Gar nichts.
Es ist auf jeden Fall eines der wichtigen Themen, nicht nur dieses Tages, sondern ja der ganzen Zeit. Anna Meyer, hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf weitere wichtige Themen des Tages. Sie sagten gerade, ja, die UNO ist in Frankreich und in Südfrankreich wahrscheinlich weit weg, was sehr nah ist. Das ist das, was unser Thema gleich ist, nämlich die Frage, wie lange muss man, soll man, darf man arbeiten in Frankreich und wie kommen die Pläne der Regierung an, besprechen wir. In einer Stunde, Mittwoch, 13 Uhr, wenn Sie uns im Podcast hören, wird Emmanuel Macron im französischen Fernsehen auftreten. Eine halbe Stunde Interview zum Thema, das die Franzosen seit Wochen aufwühlt. Aufwühlt die Rentenreform, die Erhöhung des Rentenalters, die Proteste, die trotz oder man kann wahrscheinlich auch sagen wegen des Beschlusses Anfang der Woche jetzt weitergehen. Anna Meyer ist bei mir heute, Redakteurin bei der Zeit. Ihre Themen sind ja sehr häufig auch die sozialen Fragen, Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Wenn Sie da jetzt heute Mittag die Journalistin wären, die das Interview führen dürfte, was wäre Ihre Frage, was wären Ihre Fragen an Macron?
Ich glaube, ich würde vor allem wissen wollen, wer ihn beraten hat und warum er sich so im Recht fühlt mit dieser Sache und quasi einmal die wirtschaftswissenschaftliche Herleitung davon hören wollen, warum das jetzt wirklich notwendig ist. Ich habe heute Morgen gehört, es geht jetzt ja doch in die Richtung, dass er sagt, naja, es ist nicht unbedingt eine Sozialreform, so hätte man es nicht ankündigen dürfen, sondern es ist eigentlich volkswirtschaftlich notwendig. Und hat auch mit Schulden zu tun, die man weiter aufnehmen möchte und so weiter. Und da frage ich mich wirklich, was sind da seine Quellen? Woher kommt diese Härte in der Durchsetzung?
Mhm. Aber hat das nicht eine relativ einfache Rationalität? Also es gibt ja viele Länder, unter anderem auch Deutschland, die das Renteneintrittsalter erhöht haben. Damals war es Franz Müntefering, ein sozialdemokratischer Minister, der das vor allem vorangetrieben hat auf 67. Wir sehen das auch in anderen Ländern mit der einfachen, ja, ökonomischen Logik. Wir leben länger, wir beziehen länger Rente. Es gibt mehr Rentner und Rentnerinnen im Verhältnis zur arbeitenden Bevölkerung. Also kurzum, eine relativ einfache Rechnung, damit wir das alles finanzieren können, müssen die Menschen länger arbeiten.
Ja, wenn Sie mich fragen, ich glaube sowieso nicht so richtig an das Prinzip Rente. Ich würde sagen, man muss eigentlich Berufe so denken, dass man sie machen kann, solange es geht und dass man sie auch machen will, solange es geht. Weil heute ist ja unser Prinzip, das ist eigentlich noch so aus der Zeit, als die Leute ins Bergwerk gefahren sind. Man arbeitet sich kaputt und dann kann man noch mal 10 Jahre seine diversen Krankheiten auskurieren in der Rente.
Wobei, wenn ich kurz einhaken darf, ja. Ich meine, dass das Renteneintrittsalter in den Bismarckschen Sozialreformen damals bei der 65 festgelegt wurde, lag daran, dass ungefähr die Lebenserwartung da lag. Also man wollte für die Happy Few, die dann doch ein bisschen länger gelebt haben, noch was liefern.
Ansonsten, man wollte die vor allem nicht auf der Straße sitzen haben.
Ja, das ist wahrscheinlich die treffendere Analyse, haben Sie recht. Aber das beschreibt ja so ein bisschen die Logik und natürlich auch jetzt das Problem.
Das Problem, also wenn es jetzt doch um Schulden gehen sollte und dass quasi die französische Schuldenquote zu hoch ist, dann ist ja das Problem, dass Macron eine Wirtschaft braucht, die so ist, dass er weiter Schulden aufnehmen kann. Ja? Er will ein großes Investitionsprogramm machen, das muss irgendwie finanziert werden. Und wenn man keine Wirtschaft hat, die funktioniert, wo investiert wird, wo es auch private Investitionen gibt, dann funktioniert es nicht. Ja? Und wenn daher diese Anhebung des Rentenalters kommt, dann fände ich es interessant. Ich bin immer nicht so schnell dabei zu sagen, die Franzosen müssen halt einfach länger arbeiten. Das ist irrational, so früh damit aufhören zu wollen, weil es gibt durchaus Statistiken, die sagen, die Franzosen arbeiten im Schnitt sogar mehr als wir. Also wir fühlen uns als Deutsche immer so fleißig, aber in Wirklichkeit haben die mehr Arbeitsstunden. Mhm. Allein schon, weil so viele Frauen auch Vollzeit arbeiten oder zumindest fast Vollzeit. Und das lässt die ganze Sache dann nochmal anders dastehen.
Das stimmt. Also das ist natürlich richtig, wenn man es als gesamtgesellschaftliche Sache betrachtet. Ne? Also wie viel arbeiten die Menschen in dem Land, wie viele Arbeitsstunden im Sinne der klassischen Erwerbsarbeit liefern sie. Wenn man es individuell betrachtet, wir haben vorhin auch nochmal nachgeschaut, Frankreich hat ja offiziell die 35-Stunden-Woche, die ist de facto ganz kräftig durchlöchert, also unterm Strich, je nachdem wie man rechnet, landet man doch irgendwie bei 37 bis 39 Arbeitsstunden pro Woche bei den Franzosen, aber natürlich mit entsprechendem Ausgleich, entweder mehr Geld oder Freizeitausgleich, dann an anderer Stelle. Aber damit beschreiben Sie ja schon ein System. Die Rente basiert ja im Moment noch relativ stark auch auf der individuellen Lebensleistung. Also wie viele Jahre hat jemand gearbeitet, Vollzeit, Teilzeit, wie viel hat man sozusagen an Rentenpunkten erworben? Das wäre natürlich ein richtig großes Rad, wenn man eine Reform mal so drehen würde und sagt, welchen gesellschaftlichen Reichtum haben wir uns erarbeitet und was bedeutet das für die Frage, wie viele Jahre wir klassische Erwerbsarbeit leisten müssen, wie wir das aufteilen können, also wie viel Freizeit im Leben wir uns leisten können. Aber das wäre natürlich ein ziemlicher Systemwechsel.
Ja, also ich meine, in Deutschland kann man ja ziemlich klar sagen, dass die Rente eigentlich eine Umverteilung ist von unten nach oben, wie man es immer so schön sagt, ja. Weil diejenigen, die mehr verdienen durch ihr ganzes Leben hindurch, leben einfach schlichtweg länger. Bei Männern sind es 9 gesunde Lebensjahre Unterschied, also arme Leute sterben einfach früher und bekommen deshalb natürlich auch mehr Rente, weil sie mehr Rentenpunkte gesammelt haben und die auch noch für eine längere Zeit, obwohl sie meistens die Jobs machen, die so angenehm sind, dass man sie ruhig auch bis 70 durchführen könnte. Und insofern ist das massiv ungerecht. Und wenn ich von was träumen dürfte, dann wäre das eine Reform, eine Arbeitszeitreform, die es einem ermöglicht, quasi saisonal zu arbeiten. Also Leute, die kleine Kinder haben, könnten auch einfach nur 20 Stunden die Woche arbeiten und würden dann vielleicht, wenn die Kinder aus dem Haus sind, mit 75 aber auch noch 20 Stunden die Woche arbeiten. Mhm. Ich kenne 75-Jährige, die das gerne machen würden und die da durchaus auch zu fähig wären, weiterzuarbeiten, aber eben in Jobs, die gut sind, die den Menschen dienen und nicht, sich nicht anfühlen, als würde man es für nichts tun oder als wüsste man nicht so richtig, wofür.
Die Frage ist, wie genau muss man sowas regeln, organisieren, durch irgendwelche Altersgrenzen festsetzen? Es gibt ja aus der FDP auch immer wieder den Ton, lasst das ganz weg mit dem Renteneintrittsalter, lasst uns das einfach freilassen.
Ich finde das an sich auch kein schlechtes Prinzip und keinen schlechten Gedanken. Aber gleichzeitig muss man natürlich schauen, dass die Leute abgesichert sind, wenn sie dann krank werden, wenn sie nicht mehr arbeiten können, wenn sie ihr ganzes Leben in Jobs verbracht hätten. Also man müsste quasi, wenn man die Arbeitszeit flexibilisiert, dann muss man auch die Rechte, die die Arbeitnehmer haben, nochmal stärker überprüfen und vielleicht auch nochmal Rechte hinzufügen.
Mhm. Nämlich welche?
Jetzt entwerfe ich hier meine eigene kleine Rentenreform.
Genau, wir können ja Macron dann inspirieren.
Ja.
Das muss man Macron lassen, gerade auch in diesem französischen Kontext. Ich gebe Ihnen jetzt ein bisschen Zeit zum Nachdenken für die Antwort auf meine Frage. Aber dass er jetzt da vor die Presse geht. Auch nicht eine Rede oder eine Pressekonferenz, wo man steuern kann, sondern in ein Interview geht, also sich den kritischen Fragen stellt. Dass er überhaupt politisch so agil rangeht und sagt, wir haben hier eine Situation, ich hatte viele Präsidenten vor mir, die haben für den sozialen Frieden in diesem Land oder das soziale Ruhighalten letztendlich viele politische Reformen nicht gemacht. Das ist nicht mein Weg. Er hat es übrigens auch seiner Bevölkerung in zwei Wahlen, schon bei seiner ersten Präsidentschaftswahl hat er das angekündigt. Dann hat er wegen Corona das ausgesetzt, hat es bei der zweiten Präsidentschaftswahl wieder als Plan angekündigt. Wurde vielleicht nicht dafür gewählt, aber er wurde gewählt und er macht es jetzt.
Ja, er wurde natürlich auch als Alternative zu Le Pen gewählt von vielen, die ihn eigentlich gar nicht so gern gehabt hätten.
Ja, stimmt.
Wie gesagt, deshalb würde mich würde wirklich interessieren, was in seinem Kopf vor sich geht. Und ich frage mich, ob es wirklich keinen anderen Weg gibt oder keinen Mittelweg dazwischen. Ja, also man könnte ja auch sagen, in Deutschland haben wir zum Beispiel ein Jahr Schule gestrichen für die Gymnasiasten, damit die früher in den Beruf eintreten und ein Jahr Uni. Also vielleicht war da in Frankreich schon alles gestrichen. Die haben, glaube ich, schon ein Schuljahr weniger als wir. Aber ja, das wären, also es gibt ja immer Mittel und Wege, wenn man sagt, wir wollen das Bruttoinlandsprodukt erhöhen, dann kann man ja an ganz vielen verschiedenen Schrauben drehen und das Rentenalter ist nur eine einzige. Ich glaube aber, wenn ich das noch hinzufügen darf, dass wir gerade in Frankreich was sehen, was wir in vielen Gesellschaften sehen werden, nämlich, dass die Leute ein massives Gefühl von Ungerechtigkeit haben. Und es geht gar nicht um die einzelne Maßnahme, sondern es geht einfach darum, dass man weiß, wie ungerecht die Welt ist, man weiß, was für großes Vermögen es gibt und man weiß, wie wenig man selbst hat. Und je ungerechter eine Gesellschaft ist, desto weniger solidarisch ist sie. Das weiß man, also das ist quasi evident durch Studien bewiesen. Und naja, das sehen wir jetzt gerade auf den Straßen von Frankreich.
Ja, mein Wasser in den französischen Wein an der Stelle wäre jetzt folgender, dass da, glaube ich, die Leute erstmal ganz konkret ihre eigene Lebenssituation sehen. Und selbst wenn sie dem Mittelstand, der gehobenen Mittelschicht angehören, auch immer das Gefühl haben, es sei ungerecht ihnen gegenüber und ganz banal drauf schauen, ja, muss ich jetzt 2 Jahre länger arbeiten? Ich meine, es kommt ja stufenweise, ne? Vielleicht ein Jahr erstmal nur länger arbeiten oder nicht.
Nee, da haben Sie mich falsch verstanden. Es geht bei diesem Gefühl von Ungerechtigkeit, das sich ausbreitet und das entsolidarisiert, gar nicht so sehr um die persönliche Lage, sondern es geht tatsächlich darum, wie weit ist arm und sehr, sehr reich auseinander. Und das, wenn das so absurd wird, wie es aktuell in vielen europäischen Gesellschaften ist, dann führt das in der kompletten Gesellschaft dazu, dass die Leute sich nicht mehr so richtig über den Weg trauen.
Das stimmt. Also ich habe das schon verstanden, was Sie meinen, aber ich glaube, das paart sich häufig mit so einem komischen Gefühl, dass es einem immer schlechter geht als anderen. Also, dass sich viele auch gar nicht fragen, wie gut geht es mir eigentlich individuell. Na, und da denke ich auch vielleicht an den einen oder anderen protestieren. Ich könnte mir nämlich vorstellen, ohne das jetzt direkt empirisch belegen zu können, dass die es am härtesten trifft, vielleicht gar nicht unbedingt die sind, die jetzt auf der Straße sind, möglicherweise auch, weil sie von Politik schon so weit enttäuscht sind oder gar nicht die Zugänge haben. Aber ich würde es das Meckern der Mittelschicht nennen, der es eigentlich gar nicht so schlecht geht.
Ja, wie gesagt, ich würde nie sagen, dass die Mittelschicht meckert, weil es natürlich Reichtum gibt, auf den die Mittelschicht schauen kann, der einfach nicht gerechtfertigt ist. Es gibt unanständig hohe Gehälter. Und ich finde, darüber darf man ruhig meckern und darüber darf man sauer sein, dass es nicht möglich ist, in Europa eine einheitliche Vermögensbesteuerung hinzubekommen oder überhaupt ein Bankentransparenzgesetz und gleichzeitig das Rentenalter angehoben wird. Also ich wäre auch sauer.
Anna Meyer ist mein Gast heute, Redakteurin im Hauptstadtbüro der Zeit, aber auch Autorin. Vor einiger Zeit schon ist erschienen Die Elenden, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht. Und jetzt, gerade Anfang der Woche, ihr neues Buch Geld spielt keine Rolle. Das ist schön, wenn man das sagen kann, ne? Aber das konnten Sie nicht immer im Leben.
Ja, mein zweites Buch, in meinem ersten Buch ging es ja um Hartz IV, darum, wie Hartz IV erschaffen wurde und darum, wie ich persönlich als Kind unter diesem System Hartz IV gelitten habe. Und es war ein sehr, ich würde fast schon sagen, ein Politikberatungsbuch, weil ich einmal aufgearbeitet habe, was da eigentlich erschaffen wurde bei dieser Reform, bei der Agenda 2010. Und ich habe dann im Nachhinein gedacht, es ist interessant, dass die Leute es so interessant finden, wie es sich so lebt, wenn man arm ist. Und deshalb habe ich jetzt ein zweites Buch geschrieben darüber, wie es sich so lebt, wenn man genug Geld hat. Weil ich finde das genauso absurd, wie wenn man arm ist. Also nicht so schlimm, ist viel schöner. Aber die Dinge, die man tut, sind trotzdem in Wirklichkeit verrückt. Und ich dachte mir, darüber sollte man doch eigentlich auch mal reden.
Und das tun wir jetzt an dieser Stelle. Und ich habe hier zumindest schon mal das Inhaltsverzeichnis vor mir von Ihrem Buch und fand das ganz interessant, weil Sie da eigentlich sich gar nicht große Mühe geben, bei den Kapitelüberschriften irgendwie schwere Thesen aufzustellen, sondern nach der Einleitung Eat the Rich liest man dann 600 Euro für einen Umzug. Dann gibt es ein Kapitel 5 Euro für ein Glas Wein, 200 Euro für einen Falafel. Wo ist das passiert?
Das waren mehrere Falafel.
Okay, gut. Ich bin beruhigt.
Es geht um ein Falafelbuffet.
Ja. Okay, dennoch. Verstehe. aber Sie beschreiben da letztendlich aus der eigenen Erfahrung heraus, wie absurd sich das anfühlt.
Die Kapitelüberschriften sind alles Dinge, die ich gekauft habe oder die andere Menschen gekauft haben und mir davon erzählt haben. Und es ist eben immer der Betrag und die Sache, die man dafür kriegt. Und dann hinterfrage ich einfach, warum das eigentlich so viel kostet und wie das alles eigentlich so eingerichtet ist.
Mhm. Ja. Aber also höre ich daraus, es kostet halt einfach auch so viel, weil Menschen in der Lage sind, das zu bezahlen?
Das ist, glaube ich, für alles unterschiedlich. Also ein Kapitel, über das ich immer gerne spreche, weil ich glaube, dann versteht man, worum es mir geht, ist das, wo ich 225 Euro für eine Katzentherapeutin ausgegeben habe. Hervorragende
haben
Frau,
Sie?
Ich kann sie nur empfehlen.
Okay.
Gleichzeitig, also wenn man Geld hat, dann kann man sich ja sehr gut Sorgen wegkaufen. Ja, also wenn man arm ist, hat man eigentlich den ganzen Tag Sorgen, weil man immer darüber nachdenkt, wie soll ich jetzt das Geld kriegen für das und das und das, was ich brauche. Und wenn man Geld hat, dann hat man eine Sorge und dann kauft man sich irgendwas, damit die vorbeigeht. Und meine persönliche Sorge war relativ lange, dass mein Kater dachte, das neue Sofa wäre seine Toilette. Und dann habe ich wirklich alles versucht, sehr viel Geld auf dieses Problem geworfen, sehr viele Unterlagen und Katzenberuhigungssprays und was es nicht alles gibt. Für alle Zuhörer, die mir gleich Mails schreiben wollen, dass ich meinen Kater misshandle, er hat eine Freundin, es sind zwei Katzen, okay. bitte nicht schreiben. Und am Ende hat nichts geholfen, außer die Beratung durch eine Therapeutin, die auf Katzen spezialisiert ist. Und das ist aber natürlich total absurd. Wenn ich das Geld nicht gehabt hätte, dann wären die Katzen vielleicht einfach auf einen Bauernhof gezogen, wo es ihnen vielleicht besser gehen würde.
Stimmt, ja.
Also
ja. Oder das Sofa wäre halt einfach dauerhaft ruiniert.
Oh Gott.
Aber das ist eine wunderbare Beschreibung und ich glaube, das kann man an anderen Stellen. Also 74,98 Euro für einen Baby-Badeanzug. Das ist übrigens eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe als Vater. Also sobald man irgendwie das Wort Baby raufschreibt, kann man dann im Prinzip so einen Plastikeimer, der sonst irgendwie 1,50 Euro kostet, dann gleich für 25 Euro verkaufen.
Ja, das war nicht mal mein eigenes Baby. Und ich finde, dann ist es noch krasser, wenn man Geschenke kauft für Leute mit Babys. Dann, also ich habe dann immer das Gefühl, da spielt Geld wirklich keine Rolle.
Mhm.
Weil es ist ja ein Baby.
Das
muss einem alles wert
sein. Ne?
So,
ja, das ist wahr. Ist das denn jetzt eine Beschreibung alleine und also ein Umgehen irgendwie mit den Absurditäten oder erfolgt daraus auch sowas wie eine Agenda für Sie? Oder Sie haben geschrieben, Ihr erstes Buch war fast schon ein Empfehlungsbuch für die Politik. Das wäre jetzt mal so meine Messlatte. Ist es das jetzt in gewisser Weise wieder?
Nicht. Ich hatte gehofft, dass die Leute einfach Spaß haben, das zu lesen. Und das ist jetzt fast ein pädagogischer Ansatz. Ich habe so kleine Informationen über die Ungerechtigkeit der Welt in diesen lustigen Geschichten verpackt. Und viel mehr wollte ich aber auch nicht. Und ich habe auch keine Forderung, weil am Ende ist die Forderung von solchen Büchern immer, reflektiere deine Privilegien. Ja, und das hilft überhaupt nicht, weil dann reflektiert man seine Privilegien und dann sagt man, ach Mensch, ja, mir geht's eigentlich top.
Mhm.
Also dieses ganze Buch ist ein einziges Privilegienreflektieren, aus dem am Ende absolut gar nichts folgt. Und ich sehe das Buch als Gelegenheit für Leute, sich mal 2, 3, 4 Stunden, je nachdem, wie schnell man liest, einfach Zeit mit diesem Thema zu verbringen.
Ja, ich fand das insofern ja interessant. Vielleicht darf ich dann gerade noch so eine politische Ebene hinzufügen an der Stelle. Sie sind Jahrgang 1993.
Richtig.
Ja, und haben eben etwas erlebt, nämlich diese soziale Aufstiegsmöglichkeit aus Hartz-IV-Verhältnissen jetzt in einen der Top-Jobs, die es im deutschen Journalismus gibt, bei der Zeit, im Hauptstadtbüro. Und das Traurige für mich ist ja, dass das, was Sie da erlebt haben, in früheren Generationen ganz häufig ein Standard war. Also wenn wir uns frühere Politikergenerationen angucken, die Steinmeiers, die Schröders, aus ärmeren Verhältnissen aufgestiegen, zweiter Bildungsweg und so weiter und so fort. Und dass es jetzt in Ihrer Generation eigentlich schon eine ziemliche Ausnahme geworden ist.
Ja, weil die Plätze ganz oft schon besetzt sind. Das ist so ein bisschen wie, wenn man über Frauen redet in Männerberufen oder andersrum, Männer in Frauenberufen. Die Männer müssen eben erst weggehen, damit die Frauen nachkommen können. Oje. Und genau so müssten Leute absteigen, damit andere aufsteigen können. Also das Kind einer von zwei Juraprofessoren kann dann halt nicht auch Juraprofessor werden, damit der Sohn von zwei Handwerkern Juraprofessor werden kann.
Können wir nicht alle aufsteigen? Ironisch. Ich meine, das ist doch das Fahrstuhlversprechen immer gewesen der alten Bundesrepublik.
Ja, genau, und das war gelogen. Irgendwo geht es auch nicht mehr weiter. Ich glaube, wir brauchen auch ein Recht auf Abstieg. Also man muss auch okay damit sein, wenn das eigene Kind nicht aufsteigt, sondern wenn es seinen Talenten entsprechend einen Job macht, der es glücklich macht und mit dem es genug Geld verdient, um klarzukommen in der Welt und um frei zu sein von Zwängen.
Es gibt eine Idee, eine politische Idee, und ich könnte mir vorstellen, Anna Meyer, dass wir jetzt einige Diskussionen und Spielereien am Küchentisch auslösen, bei allen Verheirateten und wahrscheinlich gerade auch bei Doppelnamenträgerinnen und Trägern. Das ist die Idee der Grünen, die Verschmelzung von Namen beim Heiraten zuzulassen. Also ein Beispiel, man könnte aus Schmidt und Müller Schüller machen oder Schmüller, wenn man möchte, oder irgendwie kam mir eine bekannte FDP-Politikerin in den Sinn. Frau Strack-Zimmermann hätte mit ihrem Mann vereinbaren können, wir heißen jetzt Strackmann oder Zimmerstrack.
Oder Strickmann.
Strickmann, auch schön. Ja, ich merke, Sie sind schon inspiriert. Hm?
Ja, das wäre hervorragend. Katrin Göring-Eckardt könnte Geckardt oder Görat. Man kann am Ende eigentlich in Wirklichkeit alles machen. Ne? Das ist das Verrückte.
Das wäre interessant, ob es irgendwie so eine dann noch eine Einschränkung gäbe, dass mindestens so eine bestimmte Prozentzahl der ursprünglichen Buchstaben stattfinden muss.
Das müsste man machen.
Ja,
weil sonst kann man ja zum Beispiel jetzt bei Göring-Eckardt könnte man bei Get rauskommen oder so. Also Da müsste man regulatorische Regelwerke
ich meine, das ist, man finden. Ist dann irgendwann, ich stelle mir das so vor, wie so amerikanische Autokennzeichen, wo dann am Ende jeder irgendwie was ganz Individuelles zusammenstellt.
Das finde ich toll eigentlich.
Hat was, ne? Also ich weiß nicht, ob unser Land mit diesem Grad an Freiheit zurechtkommen würde.
Ich bin noch nicht bereit, ne.
Interessanterweise ist die FDP übrigens nicht bereit an dieser Stelle. Die Partei der Freiheit in der Selbstbeschreibung, die gesagt hat, nee, das bitte nicht. Die SPD sagt, ja, was war die Formulierung? Größtmögliche Flexibilisierung solle man zulassen, ohne jetzt genau zu sagen, was das heißt beim Namensrecht.
Also ich vermute mal, die FDP möchte da einfach ihren älteren WählerInnen gefallen, die damals noch einfach wählen muss oder nicht gewählt haben. Da hat einfach die Frau den Namen des Mannes eingenommen, ganz klar.
Und dann musste auch mit FDP wählen, weil der Mann das gewählt hat. Aber gut, genau. Das ist jetzt nur eine Spekulation.
Das kann gut sein. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht passieren, aber ich finde verrückt, dass wir es so verrückt finden. Also, dass man sich darüber so wundert, weil letztendlich sind Nachnamen so ein bisschen zufällig. Und es gibt schönere und weniger schöne. Und man kann ja auch seinen Vornamen frei wählen. Warum sollte man dann eigentlich nicht? Also, das Einzige, wo ich immer direkt dran denke, jetzt aus journalistischer Perspektive, ist, wie findet man die Leute wieder?
So bei der Recherche.
Genau. Mhm. Also auch Stammbücher und so. Wird das dann nicht alles super kompliziert, wenn man seine Nachnamen frei wählen kann oder zumindest relativ frei?
Bei einer guten digitalen Dokumentation müsste man vermuten, dass man dann immer noch Rückbezüge herstellen kann. Das wäre natürlich eine andere Baustelle, dann auch gerade für die deutsche Standesamtsverwaltung.
Ja, und auch, ob man das möchte. Also ob man möchte, dass man so leicht Rückschlüsse. Also ich finde schon gut, dass man sich so ein bisschen Mühe geben muss, wenn man jemanden sucht in Deutschland. Ja. Und gleichzeitig finde ich natürlich die Möglichkeit, nach dem gleichen Nachnamen oder nach dem Nachnamen des Ehepartners zu suchen, sehr praktisch.
Ja. Für mich ist dann nochmal auch eine Frage, inwieweit das überhaupt nötig ist. Also ich habe so das Gefühl, die Praxis mittlerweile ist doch bei Ehepaaren, wenn sie heiraten, jeder behält erstmal seinen Namen. Ich gucke gerade nochmal auf Ihr Buch, da sehe ich 266 € für einen Ehevertragsentwurf. War das für Sie?
Ja.
Ah, okay, das heißt, Sie sind verheiratet?
Und in dem Ehevertrag, nein, da steht nichts von Namen, aber ich habe meinen Namen behalten,
ja,
natürlich.
Okay. Wahrscheinlich kommt ja auch die Frage dann wirklich erst auf, wenn Kinder in die Welt kommen, weil da muss man bisher dann natürlich eine Entscheidung treffen.
Ja, und ich glaube deshalb, also das höre ich zumindest von Leuten, dass sie deshalb den gemeinsamen Namen wählen, weil, naja, sonst heißt das Kind nicht wie ich. Am Ende ist das ja auch so ein bisschen egal, ne? Mhm. Das, also man ist ja mit dem Kind verwandt, das reicht ja vielleicht.
Alltagserfahrung aus Kita wie auch Schule, der Vater von. Mehr ist man auch nicht, also man trägt sowieso eigentlich keinen individuellen Namen, was auch okay ist in dem Kontext. Ja, aber was ja, also Marco Buschmann, der Justizminister, will eben an das Namensrecht ran, das ist auch der ganze Hintergrund. Und er will etwas erlauben, was im Moment noch nicht möglich ist, nämlich Doppelnamen für beide. Im Moment ist es so, es gibt den Familiennamen und dann eben die Ergänzung, je nach Partner, der eben seinen Namen da behalten will. Und bisher ist es auch verboten, dass die Kinder den Doppelnamen kriegen. Auch das will Marco Buschmann.
Was aber ja eigentlich sehr verständlich ist, ne? Also wenn ja. Katrin Göring-Eckardt Marie Agnes Strack-Zimmermann heiratet und die dann ihr Kind Patrick Göring-Eckardt Strack-Zimmermann nennen wollen, dann sind wir irgendwann auch an einem Ende angekommen.
Ja, aber allein schon am Ende der Namenszeile im Perso.
Ne? Ja.
Ja. Also insofern, da dachte ich auch, das ist glaube ich auch eine Reform aus den 90ern gewesen, als eben die Doppelnamen immer mehr zunahmen und genau dieses Problem aufkam. Wie gehen wir eigentlich damit um? Also insofern dann vielleicht doch in der Tat dieses, es gibt übrigens einen Fachbegriff dafür, Mashing. Also wenn man die Namen zusammenführt aus dem Englischen, weil in Großbritannien beispielsweise das auch schon üblich ist.
Wie würden Sie denn heißen?
Also ich heiße Frenzel, meine Frau heißt Brinkhaus, niederländischer Name.
Brinkhaus?
Ja.
Brenzel finde ich gut.
Ja, das ist eine schöne Idee. Ich habe übrigens, ich musste auch schon dran denken, gibt es das irgendwie auch schon im prominenten Bereich? Und da merkt man das ja meistens, sind das die Vornamen, also Brangelina, ganz bekannt.
Ja.
Ja. Und da hatte ich nämlich mit meiner Frau, die ich in Frankreich kennengelernt habe, die Annika heißt, ich bekanntermaßen Corbinian, hatten wir encore draus gemacht, was ein schönes Wortspiel war. Also vielleicht könnten wir das nochmal eintragen lassen. Was hätten Sie im Angebot?
Ich hätte wahrscheinlich die Möglichkeit, wenn ich meshen würde, könnte ich vielleicht Anna Malle heißen, was hervorragend wäre. Da könnte meine Karriere als Mallorca-Sängerin nochmal ganz neu beginnen.
Ich wollte gerade sagen, Sie haben ja noch so viel vor sich, also wer weiß. Ja?
Ich bin jung und kann nochmal eine ganz neue Karriere beginnen.
Ich habe eine gute Nachricht aus Brüssel. Die EU-Kommission stellt heute ein Gesetz zum Recht auf Reparatur vor. Da gibt es einen kleinen Vorlauf. Das Europaparlament hatte vor so knapp 2 Jahren so etwas beschlossen, dass es eben, wenn man ein Produkt kauft, schon dieses Recht geben soll. Das heißt ganz konkret, dass die Verkäufer, ein Laden dann sagen muss, bei einem bestimmten Produkt, also erstens, das kann man reparieren, diese Teile kann man austauschen, was es kostet und so weiter und so fort. Anna Meyer, Politikredakteurin bei der Zeit. Das ist so die schöne EU, wo man das Gefühl hat, die ist ganz nah dran an Verbraucherinteressen.
Ja, ich finde, die EU sollte sowas viel häufiger machen, beziehungsweise bei Verbraucherschutz mehr darauf gucken, was brauchen die Leute in Wirklichkeit. Auch dieses ganze Thema Handynetz und so, ne? Warum man es da noch nicht hinbekommen hat, man hat es ja schon hinbekommen, dass immerhin das EU-Roaming funktioniert. Das funktioniert aber auch nur 3 Monate lang. Dann muss man wieder zurück in sein Heimatland, wo der Handyvertrag herkommt. Und das ist wirklich, finde ich, ein Moment, wo man zeigen kann, dieses riesige Schiff, das ja auch irgendwie nicht ganz so demokratisch ist, Brüssel funktioniert wenigstens so ein bisschen. Wobei ich nicht weiß, ob dieses Recht auf Reparatur uns allen am Ende irgendwas bringt.
Ja, warum?
Naja, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wenn ich mir ein iPhone kaufe, dann weiß ich ja schon, dass wahrscheinlich nicht der Home-Button kaputt geht und nicht das Display kann ich ja jetzt schon austauschen, sondern mit höchster Wahrscheinlichkeit ist das Betriebssystem einfach irgendwann kaputt. Mhm. So, irgendwas funktioniert nicht mehr. Und das kann man ja nicht reparieren. Das ist ja, also da kann man ja nicht sagen, da haben wir hier eine neue Platine oder ich weiß gar nicht, wie Handys heutzutage funktionieren.
Naja, aber ich meine, es gibt ja das Fairphone zum Beispiel, ne, wo ja bewusst rangesetzt wurde bei der Entwicklung, genau diese Energie zu überlegen, welche Teile gehen kaputt, wie leicht sind sie erreichbar in so einem Gehäuse, wie schnell kommt man ran und wie gut kann man sie einfach austauschen, wie verklebt sind sie und so weiter und so fort. Also wir kennen ja alle diese Dramen. Und gut, das läuft, glaube ich, so mäßig gut, das Fairphone jetzt im Verkauf.
Also ich kenne Leute mit Fairphone und dann weiß man auch, warum das so mäßig läuft im Verkauf.
Ja.
Weil erst wartest du 2 Jahre drauf und dann ist es eigentlich permanent nicht richtig benutzbar.
Das ist so Kategorie Trabant irgendwie, ne?
Ja, aber gut gemeint.
Ja, aber ich meine, es gibt ja viele andere Produkte, bei denen wir alle so das Leiden haben. Oder ich glaube auch so das Gefühl der Verschwendung, dass man denkt, ach, jetzt bei diesem Gerät ist wahrscheinlich einfach nur, also nehmen wir mal so einfachere Geräte wie der Staubsauger, da ist vielleicht nur einfach der Motor kaputt oder irgendwas anderes. Und man weiß heute eigentlich, die Reparatur lohnt sich gar nicht. Mhm. Ja, also die Firmen entscheiden schon, selbst im Garantiefall, wir reparieren das gar nicht, sondern nehmen das Ding zurück, nehmen Sie sich ein neues mit. Was für mich immer ein Zeichen dafür ist, dass der Ressourcenverbrauch offenbar noch nicht teuer genug ist, wenn wir uns das leisten wollen und können.
Das stimmt, aber dann müsste man eigentlich den Ressourcenverbrauch höher besteuern, in der Herstellung des Staubsaugers, beziehungsweise dafür sorgen, ja gut, wobei das könnte ja vielleicht passieren, dass man so dafür sorgt, dass billige Produktion sich nicht mehr so richtig lohnt. Wobei, wie viele Leute, wenn es dann immer noch Staubsauger für 100 Euro gibt, werden ihren Staubsauger zur Reparatur für 50 Euro bringen, selbst wenn es möglich ist. Also das ist ja auch nochmal eine Frage.
Das ist ja das, was bei uns passiert ist in den Köpfen, ne? Also dass man das Gefühl hat, bevor ich jetzt fast so viel Geld ausgebe, für eine Reparatur wie für ein neues Gerät, dass man dann lieber das neue nimmt.
Ja, das ist nicht so richtig nur in unseren Köpfen passiert, sondern das ist natürlich auch die Strategie, dass man einfach schlechtere Dinge herstellt und sie dafür häufiger verkaufen kann. Das ist ja bei Textilien genauso. Also wir verschiffen wahnsinnig viel Altkleider irgendwo hin, weil die ganz schnell nicht mehr so schön sind. Und es ist aber eben auch die Qualität nicht mehr so gut, wie wenn man sich vor 30, 40 Jahren eine Hose gekauft hat.
Ja, aber das heißt, und ich glaube, das ist das Positive bei diesem politischen Ansatz jetzt aus Brüssel, es wird letztendlich idealerweise Auswirkungen auf Produktionsweisen haben oder auf die Art und Weise, wie Produkte überhaupt geplant werden. Also dass man eben die kleinen Teile schnell austauschen kann, die Verschleißteile, setzt natürlich auch wieder eine ganze Kette voraus, ne? An Möglichkeiten, dass das jemand entgegennimmt, dass das jemand machen kann.
Ja, es wäre schön, wenn das funktionieren würde. Ich habe leise Zweifel, ob das weit genug reicht. Also ob man nicht eigentlich noch viel früher ansetzen müsste und sagen müsste, dass also irgendwie dafür sorgen müsste durch Politik, dass es sich nicht lohnt, Wegwerfprodukte herzustellen.
Ja, was haben Sie zuletzt repariert?
Ich kann Ihnen wahrscheinlich sagen, was zuletzt kaputt gegangen ist, nämlich tatsächlich der Staubsauger. Und dann haben wir einen neuen gekauft.
Ich habe zuletzt einen Bandschleifer repariert. Also diese tollen Geräte, mit denen man wunderbar Holz bearbeiten kann. Ein Gerät, das ich schon von meinem Vater bekommen habe, also das er schon benutzt hat, aus den 80er Jahren muss es datieren, das Kaufdatum. Und da war wirklich im Prinzip ein Zahnrad kaputt. Und siehe da, das wunderbare Internet. Man fand nicht nur erstens das Ersatzteil, sondern zweitens auch natürlich ein YouTube-Video mit der Anleitung, wie man es repariert. Das ist mir gelungen. Ohne EU an der Stelle, aber ich glaube bei vielen anderen Produkten, ne, Stichwort 80er.
So werden die ja alle nicht mehr hergestellt.
Genau, die werden nicht mehr so gebaut.
Ja so. Ja, also ja. Ich glaube auch, meine Oma hat seit ihrer Hochzeit wahrscheinlich den gleichen Mixer. Und meine Eltern, das steht auch im Buch, lustigerweise besitzen, seit ich denken kann, die gleiche Bratpfanne. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich kann meine Bratpfannen halten nicht so lange. Das ist nicht möglich für mich. Ja?
Ich glaube, wenn wir jetzt weiterreden, dann schaffen wir am Ende noch den Kapitalismus ab. Deswegen mache ich an dieser Stelle einen Punkt. Und ich hätte jetzt noch verschiedenste Themen auf der Liste. Wir können über die Ampel reden. Aber für die wurden wahrscheinlich schon viele Worte verwendet. Deswegen habe ich noch eine Sache, ganz kurz, Ihre Einschätzung. Ich habe nämlich eine interessante Meldung bekommen aus Wien, das Leopold-Museum. Macht da jetzt den Protest selber? Also die Museen haben ja das häufig erlebt, dass da Aktivistinnen und Aktivisten irgendwas gemacht haben. Und das Museum in Wien hat jetzt 15 Gemälde schief aufgehängt, so als Solidarisierungsaktion. Ist das jetzt wirklich Solidarität oder ist das eigentlich... Vielleicht eine Vereinnahmung, die so richtig den Wind aus den Segeln nimmt.
Von dem Protest meinen Sie jetzt?
Naja, weil die ist jetzt musealisiert.
Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist einfach ein schönes Zeichen dafür, dass die Welt ein bisschen aus den Fugen geraten ist und manche Dinge ein bisschen schief hängen. Und ich finde es eigentlich völlig in Ordnung. Warum? Also ich glaube nicht, dass die letzte Generation sich daran stört, aber wir müssen das, glaube ich, auch nicht.
Nein, also ich störe mich überhaupt nicht dran, dass diese Klimaproteste jetzt so ausfallen und für alle, die sich da wundern und das vielleicht gar nicht einordnen können. Es gibt von Loriot einen wunderbaren Sketch, glaube ich, zu dem Thema. Das Bild hängt schief. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Anna Meyer, ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns.
Vielen Dank Ihnen.